Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Stellen wir uns Folgendes vor. Zwei Musiker und ein Schriftsteller leben in einem Unterdrückungsstaat. Weil sie dagegen etwas tun wollen, nehmen sie ein Tonband auf mit widerständigen Texten und Liedern. Die Sache fliegt auf, doch das Tonband gelangt ins Ausland, wird da im Radio ausgestrahlt und die drei, schon verhaftet, geben zu, dass sie es sind, die man da auf dem Tonband hören kann. Der Unterdrückungsstaat allerdings misstraut seinen Bürgern so sehr, dass er nicht mal ihren Geständnissen glaubt. Ein phonetisches Gutachten mit Stimmanalyse muss her, um zu beweisen, was längst jeder weiß. Absurd, meinen Sie? Das alles hat so stattgefunden in der DDR und ist wohl die bizarrste Szene in einem Buch mit dem Titel »Gegen die Angst, seid nicht stille«, das geheime Tonband von Panach, Kunert und Fuchs. Geschrieben hat es Doris Liebermann und die ist jetzt zu Gast in der Lesart. Guten Morgen, Frau Liebermann.
Guten Morgen.
Auch nach vielen Jahren Lektüre über Stasi-Umtriebe fiel mir an dieser Stelle wirklich die Klappe runter. Haben Sie eine Erklärung für diese absurde Beweisführung der Stasi, die sie da mit hohem, auch finanziellen Aufwand betrieben hat?
Dieses Gutachten, das da erstellt wurde, dieses phonetische Gutachten in der U-Haftanstalt Berlin-Hohenschönhausen, kostete 16.558 DDR-Mark. Und es ist wirklich absurd, also so viel Geld auszugeben für Dinge, die die drei schon gestanden hatten. Ich habe aber den Verdacht, dass die Stasi dachte, dass noch andere Sänger beteiligt waren. Also vor allem die beiden Renft-Sänger Thomas Schoppe, Monster genannt, und Cäsar, Peter Gläser. Die hatten nämlich da mitgewirkt bei den Aufnahmen, hatten die Technik betreut, also vor allem Monster, Thomas Schoppe. Und das waren landesweit bekannte Sänger. Und ich vermute, dass die Stasi dachte, wenn die dabei sind, müssen die auch gesungen haben.
Das, also man hat sozusagen Spurensuche auf einem Tonband gemacht.
Ja, so erkläre ich mir das.
Gehen wir mal ganz zurück zu den drei Namen, die da stehen auf dem Titel ohne Vornamen. Panach, Kunert und Fuchs. Wer sind die drei? Jüngere dürften die kaum noch kennen.
Ja, Gerold Panach war ein Liedermacher. Christian Kunert, Musiker, er war Keyboarder bei Renft, war zuvor Thomaner, hatte im Thomaner-Chor gesungen und hat eben eine besonders schöne, ausgebildete Stimme gehabt damals. Und Jürgen Fuchs war ein junger Schriftsteller und die drei kannten sich seit den frühen 70er Jahren, vor allem Gerulf Panach und Jürgen Fuchs, haben auch kleine Auftritte gemacht in kleinen Orten, die aber, wie zum Beispiel bei einer Lesung in Bad Köstritz, sich zu einem wirklichen Politikum auswuchsen. Also die DDR-Funktionäre haben sich darüber so aufgeregt, dass es bis ans Politbüro ging, bis an Kurt Hager. Und die Folge war, dass Jürgen Fuchs, der damals SED-Mitglied war, aus der Partei ausgeschlossen wurde und von der Uni Jena exmatrikuliert wurde.
Wir befinden uns in Mitte der 70er
ja.
Jahre.
Mhm.
Es gab da ja so Anfang der 70er so ein Aufblühen. Man dachte, es wird alles liberaler,
ja, ja.
Aber das ging schon nieder in dieser Zeit.
Also Mitte der 70er Jahre war schon vorbei. Das war so am Anfang, als Erich Honecker an die Macht kam und Ulbricht ablöste, war so ein Freiraum in der Kultur, aber das ging auch schnell zu Ende. Und was mich eigentlich am meisten auch jetzt im Nachhinein nochmal frappiert hat, also wie sehr die DDR sozusagen gegen junge Sozialisten vorgegangen ist. Fuchs und Panach verstanden sich ausdrücklich als Sozialisten, die lasen die Klassiker Marx, Engels, Lenin und setzten sich nur eigentlich für eine bessere DDR ein, für eine menschenfreundlichere DDR. Und wurden so verfolgt und so gequält auch, dass man es eigentlich nicht fassen kann.
Mir ging es bei der Lektüre so, dass ich immer hin und her geworfen war und mich gefragt habe, es sind sehr viele Originalschriftstücke, die Sie haben, nicht nur Stasi-Akten, das ist ja immer eine unerträgliche Sprache, sondern eben auch Briefe von den Beteiligten, auch Protokolle und Interviews, die Sie selber in den letzten 20, 30 Jahren geführt haben. Mir ging es immer so, dass ich dachte, ist jetzt zum Beispiel der Gerulf Panach besonders dreist oder besonders naiv in seinem Umgang mit diesen Oberen, die ihm schaden? Also er schreibt persönlich an Honecker. Das
ja.
macht Fuchs auch, sogar mit Duzen, werter Genosse und du.
Ja, ja.
Haben die nicht erkannt, wie bösartig der Staat ist? Oder war es tatsächlich nur, ich reize meinen Spielraum, auch wenn ich weiß, dass ich unterliege, möglichst weit aus?
Also ich glaube, sie haben damals noch gehofft, dass es so eine Art Rechtsstaatlichkeit in der DDR gibt und eigentlich mit diesen schlimmen Folgen nicht gerechnet.
Ja. Die schlimmen Folgen waren, sie landeten alle drei
im Gefängnis
und wurden dann ausgebürgert.
Ja, nachdem es im Westen also große Protestaktionen gegeben hat, große Solidaritätsaktionen. Es hatte sich in West-Berlin ein Schutzkomitee Freiheit und Sozialismus gegründet, das eine unglaubliche Pressekampagne organisiert hat, viele berühmte Namen da gewinnen konnte, Heinrich Böll, Helmut Gollwitzer, Romy Schneider, Yves Montand, Otto Schily, Klaus Steck, also alle berühmten Namen sozusagen der Zeit waren da vereinigt und setzten sich für die Freilassung dieser drei ein. Und deswegen konnte die DDR sich eigentlich nicht erlauben, einen Prozess zu machen, weil es wäre eine internationale Blamage geworden.
Also es gab gar keinen Prozess. Sie wurden aus der Untersuchungshaft sofort abgeschoben im Westen.
Ja, also nach 9 Monaten Untersuchungshaft, fast 10 Monaten. Und wenn man diese Verhörprotokolle liest, also fast tägliche Verhöre, es ist erschütternd, ja. Und es geht eben auch oft um dieses Leipziger Tonband. Bei Panach alleine 41 Vernehmungen nur zu diesem Tonband, zu jedem Detail. Also wer ist wann gekommen und jede Minute sozusagen wird da ganz genau ausgeleuchtet.
Also dieses Tonband war ein Mix aus literarischen Texten von Jürgen Fuchs und Liedern und hatte die Länge, das was auf eine Schallplatte drauf geht.
Genau, das ist dann auch als Schallplatte erschienen, 1977, da waren die drei sogar schon im Westen. Und zwar hatte das Wolf Biermann vermittelt, dass dieses Band als Schallplatte bei CBS erschienen ist. Und dieses Band liegt hier im Schallarchiv des Deutschlandradios. Da habe ich es ja überhaupt gefunden, also so bin ich überhaupt auf die Idee gekommen. Weil nämlich Hans-Georg Soldat, der damalige Literaturredakteur, dieses Band nach der Verhaftung der drei hier im RIAS ausgestrahlt hat. Und das ist in der DDR wie ein Paukenschlag angekommen bei jungen Leuten, die das gehört haben. Aber die Stasi hat es natürlich auch wahrgenommen und auch mitgeschnitten.
Panach war zumindest auch aus diesen Originaldokumenten unglaublich mutig oder auch hier wieder renitent und vielleicht nicht sehend, wie sehr er sich selbst gefährdet mit seinen Texten?
Ja, er konnte eben nicht anders. Also er konnte sich eben nicht anders verhalten. Das war irgendwie so ein Charakter, eine Charakterfrage. Er musste auf die Bühne und die Wahrheit verkünden.
Ein besonders entlarvendes Detail, finde ich, ist die Episode mit dem Förderungs- und dem Forderungsvertrag. Ja, also können Sie das mal erzählen? Also man hat dann versucht, Panach quasi in der Kulturbürokratie einzunorden, indem man sagt, du darfst zwar nicht mehr publizieren, aber du kriegst einen Fördervertrag von uns. Was sollte er denn da machen?
Naja, eigentlich, also er sollte sein Programm überarbeiten und dieses Programm sollte eben staatstreu werden. Und dazu bekam er auch einen Mentor vom Literaturinstitut in Leipzig, der aber auch IM inoffizieller Mitarbeiter war, der vorher schon Anweisungen bekam, wie er sich Panach gegenüber zu verhalten hat. Und der versuchte, ihn nun in eine Richtung zu drängen, in die sich Panach aber nicht hat drängen lassen. Also er hat weiter seine Texte geschrieben, so wie er es für richtig hielt. Und das führte dann dazu, dass er eben keine Auftrittserlaubnis bekam, trotz dieser Förderungsverträge.
Er hat den Braten ja sofort gerochen, weil in dem Brief an Jürgen Fuchs schreibt er, das ist eben ein Forderungsvertrag. Ja, ja. Nicht, ich soll nicht gefördert werden, sondern man fordert von mir, hör auf mit dem, was du da bisher gemacht hast.
Und zum Schluss sind eben beide oder waren beide beschäftigt beim VEB Obst und Gemüse Leipzig und haben Kartoffel- und Zwiebelkisten geschleppt und konnten nicht mehr auftreten, also zwei so begnadete Musiker. Und was dann noch die Krönung war, dass der Haftbefehl gegen Christian Kunert damit begründet wurde, dass er asoziales Verhalten gezeigt hätte. Das heißt, asoziales Verhalten hieß in der DDR, also damit wurde jemand eingesperrt, der nicht arbeiten wollte, ja, nicht arbeiten ging. Aber Kunert bekam ja keine Auftritte und wurde trotzdem wegen asozialem Verhalten eingesperrt.
War das noch in irgendeiner Form ein Rechtsstaat oder, berühmte Frage, ein Unrechtsstaat?
Ja, die DDR gab sich nach außen hin immer den Schein, doch so eine Art Rechtsstaatlichkeit zu haben. Aber im Grunde war sie eben doch eine Diktatur.
Ich danke für den Besuch im Studio, Doris Liebermann. Wir sprachen über Ihr Buch Gegen die Angst, seid nicht stille. Untertitel: Das geheime Tonband von Panach, Kunert und Fuchs. Herausgebracht hat es der Mitteldeutsche Verlag in Halle. 320 Seiten, 25 €. Und ich finde, durchaus eine Lektüre für junge Leute.
Danke Ihnen.